Jesus hat uns freigekauft und es ist auf jeden Fall Gottes verbriefter Wille, dass seine Kinder in Freiheit leben. Das müssen wir uns ganz oben auf die Fahne schreiben, weil der Teufel ist ein Lügner und es gibt auch viele Leute, die meinen, alles, was so in ihrem Leben passiert, ist Gottes Wille. So ungefähr, der hat alles im Griff und der wird schon wissen, wie er es macht und stehlen sich aber eigentlich aus der Verantwortung. Und dann ist irgendwann das Chaos groß und dann wird Gott angeklagt, weil er das zugelassen hat. Und das ist ein Gedankengang, müssen wir einfach losbringen. Gott will, dass seine Kinder in Freiheit leben, weil dafür hat er seinen höchsten Preis bezahlt, seinen eigenen Sohn für die Menschen geopfert und das hat er nicht umsonst getan. Galater 5,1 sagt uns, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Ja, das ist der Grund. Deshalb hat er uns freigemacht, damit wir auch frei sein können. Und er schreibt weiter, steht fest in diesem Gedanken und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ja, wer will schon gerne unter einer Sklaverei sein, in so einem Joch der Sünde und des Gesetzes und der Verdammnis? Das ist nicht nett und nicht schön. Es ist unsere Berufung sogar, sagt uns Galater 5,13, dass wir frei sein sollen, weil er uns frei gekauft hat. Also bleiben wir da fest in dieser Wahrheit, in dieser Gewissheit, dass es auch Gottes Wille ist. Da musst du dir sicher sein drüber, weil sonst hast du eigentlich gar keinen Glauben dafür. Wenn du immer unsicher bist, will Gott, dass ich frei bin, dann betest du vielleicht um Freisetzung und naja, bist du aber nicht sicher, dann bist du im Zweifel und dann geht auch nichts und das ist das Problem. Der Satan will uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Das ist die Gemeinheit der ganzen Sache. Und es ist halt so, nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist Gottes Plan und Gottes Wille. Darum sollen wir uns auch nach ihm ausstrecken, nach seinem Reich trachten, mit ihm in Gemeinschaft kommen, die Bibel studieren, damit wir wissen, was Gottes Wille ist und was er sagt und gesagt hat. Und dass wir uns dann danach richten können. Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft. Das heißt, er hat dafür bezahlt und deshalb sollen wir frei sein. Er hat mit seinem Blut bezahlt, das heißt, er hat mit seinem Leben bezahlt. Also das heißt, für dich und für mich, für unsere Freiheit ist bereits bezahlt. Und wenn du nicht in Freiheit lebst, dann kannst du darauf pochen, weil bezahlt heißt auch, es wird geschehen, es wird geliefert. Du kannst deine Freiheit in Anspruch nehmen. Ja, weniger von Gott, weil Gott will ja sowieso, dass du frei bist. Aber der Feind, der dich vielleicht ins Gesetz und in Sklaverei und unter irgendein Joch gebracht hat oder irgendwelche Schwierigkeiten, dir untergejubelt hat, da kannst du diese Freiheit, die dir zusteht, beanspruchen. Aber es beginnt in deinem Geist. Und wenn dein Geist durch diese Wahrheiten des Evangeliums immer freier wird, dann wirkt sich dich auch immer mehr auf deinen äußeren Mensch aus, auf die Seele und auf den Körper und sogar auf deine ganzen Umstände, das ganze Umfeld. Ja, weil da der Heilige Geist in seiner Kraft kommt und Freiheit entsteht. Weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagt uns die Bibel. Da können Menschen frei werden von allen möglichen Süchten, zum Beispiel Drogensüchtige werden frei, Alkohol, Nikotin, Spielsucht, Fresssucht, Internetsucht, Spielsucht, Pornosucht und was es immer alles für Süchte gibt und Krankheiten und keine Ahnung, was die Menschen alles haben und unfrei machen. Menschen werden frei, wenn sie diese Freiheit von Jesus annehmen und beanspruchen von Flüchen, von dämonischen Mächten, von Ängsten, von quälenden Sorgen, vom Dauerstress und so weiter. Zum Beispiel auch noch schlechte Gewohnheiten, soll es ja auch geben, dumme, wirre Gedanken, überhaupt Dummheiten. So viele Menschen machen Dummheiten. Aber wenn Gottes Weisheit einzieht in ein Herz, in einen Verstand, dann erkennt er das, dass das, was er da getan hat, Blödsinn ist und er verändert sich. Ja, verschiedenste sündige Begierden, Zwänge, auch Homosexualität fällt darunter. Aber wenn die Welt es für normal inzwischen erklären möchte, es ist halt einfach bloß eine Folge der Gottlosigkeit. Und wenn ein Mensch wieder mit Gott in Verbindung kommt, dann ist er ja nicht mehr gottlos. Dann wird er auch da wieder umgepolt, zurechtgerückt, sage ich jetzt einmal. Weil Gott hat die Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und so soll es auch sein. Aber das geht. Da gibt es viele Zeugnisse von Menschen, die eben da umgepolt wurden. Vertraue auf den Herrn. Geh in Gemeinschaft mit ihm und es wird sich was verändern. So viele Menschen sind mit Ängsten und Sorgen so quälend, unterminierend, dauerhaften Ängsten und Sorgen geplagt und ist irgendwo schon mehr eine, wie soll man sagen, eine Gewohnheit, wenn sie keine Angst und keine Sorgen haben und fehlt ihnen schon was. Und das müsste alles nicht sein, das ist keine Lebensqualität. Und ich muss sagen, Angst ist eigentlich mehr Glaube an den Teufel, weil man glaubt dann eigentlich nicht, dass der Herr sein Helfer ist, dass der Herr Gebet erhört, dass wir Autorität im Namen Jesus haben. Und dann hat man Angst, weil man hilflos gegenübersteht dem Ganzen. Und das ist einfach nicht richtig. Also Angst ist die negative Form von Glauben. Und wir glauben ja an einen allmächtigen Gott, der Gebet hört und er hört und eingreift und Engel aussendet und uns Vollmachten und Waffen gegeben hat, um siegreich zu sein. Also glaub nicht, dass der Teufel stärker ist oder mächtiger oder schlauer wie Gott. Ja, dann kommst du in Teufelsküche, wie man so schön sagt. Ja? In Ängste, in Sorgen und sonstiges Zeugs. Und diese Freiheit, die er dir schafft und schenkt, gibt dir dann Lebensqualität. Dann kommen plötzlich Früchte des Geistes aus deinem Inneren hervor. Wenn die Bibel von Früchten spricht, dann sind es die Ergebnisse. Das, was ans Licht kommt, das, was dabei rauskommt. Und wenn dann aus deinem Herzen und überhaupt in deinem Lebensspiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter hervorkommt, dann ist es Freiheit, dann ist es Lebensqualität. Und die Früchte des Fleisches oder was jetzt Fleisch hervorbringt, das verdorrt. Begierden des Fleisches verdorren. Warum? Weil wer Jesus angehört hat, sein Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden mit Christus gekreuzigt. Das ist gekreuzigt und wenn was gekreuzigt ist, dann stirbt es und dann verdorrt es, praktisch gesagt, und dann ist es eigentlich weg, oder? Das ist das, was das Evangelium bewirkt. Wenn man an den Jesus glaubt, wie er in der Bibel beschrieben ist, dann ist die Sünde mit ihm gekreuzigt und dann kann die Sünde dich nicht mehr zwingen zum Sündigen. Dann bist du, wie die Schrift sagt, der Sünde gestorben oder den Sünden abgestorben. Das ist ja ganz klar, wenn du den Baum nimmst und den Ast abbrichst, dann verdorrt das, was da an dem Ast dran ist. Und wenn Früchte dran sind, wo Äpfel oder Birnen, dann wird es einfach nichts mehr, weil die Verbindung ist vorbei. Und wenn du von der Sünde abgetrennt bist, abgestorben bist, dann wirst du nicht mehr sündigen. Dann wirst du ein liebender Mensch und nicht mehr ein bösartiger Rabauke oder sonst irgendwas. Du wirst verändert. Aber du musst es so sehen können und glauben, dass das so ist. Dass Jesus für dich zur Sünde wurde, damit du seine Gerechtigkeit geworden bist. Das ist, unser Glaube spielt schon eine große Rolle. Und Glaube ist aufgebaut auf Wahrheit der Bibel. Aber du kannst da irgendwas glauben, aber wenn es nicht biblisch fundiert ist, wird es einfach das Ergebnis nicht hervorbringen. Wenn du aber die Wahrheiten erkennst, weil du danach forschst und liest und hörst, wirst du nach und nach von innen heraus verändert. Da werden diese Leute, die glauben, ehrliche, aufrichtige, fähige Leute. Ja, die vorher, ja, so, da gab es doch beim Paulus den Onesimus, oder wie der geheißen hat, wo der Name schon sagt, unnütz, unnützer Mensch. Aber er kam zum Glauben und dann wurde er für den Paulus ein nützlicher Mensch. Sein Leben hat sich verändert, da ist was draus geworden. Und genauso ist es, weil es kann nicht sein, dass ein Mensch gläubig wird, gerechtfertigt wird, von der Sünde getrennt ist, Heiligen Geist empfängt und dann bleibt er derselbe Trottel, wie er vorher war. Das gibt's nicht. Da stimmt dann was nicht. Aber die Leute, die mit Jesus gehen, sie werden wirklich lebendige Zeugen von Jesus. Die zeugen schon mit ihrem Lebensstil, nicht unbedingt mit ihrem Blabla, sondern mit der Lebensstil zeugt von Jesus. Ja, und diese Leute, sie stehen fest in Christus, sie stehen fest auf dem Felsen und werden nicht mehr dauernd von Satan hin und her geworfen, von einem Problem zum nächsten, von einer Krankheit in die andere, sondern sie stehen fest, weil sie wissen, wer sie in Christus Jesus sind und wer der Größere in ihnen ist und welche Macht sie in Christus haben, und sie widerstehen standhaft durch den Glauben. So lehrt uns das Neue Testament. Sie haben Gottes Weisheit in ihrem Herzen. Das heißt auch einen gesunden Menschenverstand. Also sie sind fleißig, verantwortungsvoll. Der Segen Gottes liegt auf diesen Leuten. Die können eigentlich gar nicht mehr aus. Ja, nur wenn sie wirklich dem Teufel auf den Leim gehen und irgendwelche dumme Dinge tun, ja, dann kann es schon passieren, dass wieder Probleme auftaucht. Aber wer wirklich mit dem Herrn geht, in dieser Weisheit und dieser Gemeinschaft, der geht von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Segen zu Segen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weil er weiß, wie er dem Feind widerstehen kann und weil er weiß, was Gottes Wille ist, dass er durch das Wort geleitet ist, wie der Psalmist sagt, das Wort des Herrn ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, dann kriegt er das Wort vom Herrn und weiß, wo geht's lang. Das sind die Christen, die richtigen Christen, die wirklich mit dem Herrn gehen, die nicht bloß, ja, jetzt bin ich gläubig geworden, bin gerettet und das gelangt, sondern die Jüngerschaft gehen, die lernen, die mehr wollen, die diesen Jesus viel mehr kennenlernen wollen. Das ist ein Unterschied. Gläubig und gerettet oder bin ich ein Jünger? Und der Herr hat gesagt, geht hin und macht die zu gläubig, macht die zu Jüngern, lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. So jetzt mit meinen Worten ausgedrückt. Es sind zwei Paar Stiefel, gerechtfertigt durch Glauben, ja, aber eben dann auch in die Jüngerschaft. Ihm nachfolgen, von ihm lernen. Gut, ja, und wenn du mit Jesus gehst, und die Freiheit in dich eindringt und du die erkennst, dass sie dir gehört, dass der Herr will, dass du frei bist, dann erzeugt es einfach Frieden und Freude in deiner Seele. Und dann geht es deiner Seele gut. Du bist nicht mehr so abhängig von dem, was um dich herum alles so passiert und was gesagt wird und was die anderen denken. Das macht unfrei. Aber du weißt, was Gott denkt über dich, wie er dich liebt. Und das ist viel mehr wert, als das, was der Verwandtschaft sagt oder der Nachbar sagt oder der Arbeitskollege sagt oder sonst irgendjemand sagt. Du musst wissen, was Gott sagt. Das zählt viel mehr als das, was Menschen sagen. Weil die können morgen schon wieder ganz was anderes sagen. Aber Gott wird nicht aufhören und sagen, du bist mein geliebtes Kind. Ja, das ist der Unterschied. Und dann bist du ein freier Mensch und du kannst so sein, wie du bist. Du brauchst dich nicht dauernd verstellen oder verbiegen. Du brauchst nicht irgendwie schauspielern vor den Menschen. Ich habe es letztes Mal gesagt, so ein psychisches Make-up aufstreichen. Innerlich bist du ganz anders, wie du dich nach außen gibst. Das muss dann nicht sein, weil du bist von innen heraus verändert. Du bist okay. Ja, und dann passt das alles. Das ist eine Lebensqualität. Das ist die Freiheit, die dir der Geist gibt. Der Malachi hat das einmal beschrieben, wie die Mastkälber, die aus dem Stall rausgelassen werden, wie die umherspringen, wenn ich mal lese, Malachi 3,20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie die Mastkälber. Ja, euch, die ihr an den Namen glaubt, müssen wir heute neutestamentlich sagen. Ja, die Gerechtigkeit, die ihr empfangen habt und Heilung, die ihr empfangen habt. Die werden in dieser Freiheit, die werden springen wie die Mastkälber. Und vielleicht hast du es ja schon mal beobachtet, wenn die Kälber aus dem Stall rausgelassen werden auf die Weide, wie die dann Gas geben, hüpfen und springen. Oder auch bei den Pferden, so Jungs Fohlen, wie die so auf der Weide rumhüpft, weil es frei ist und weil es ihm gut geht. So hat der Malachi das beschrieben, so sollen die Christen sein, die frei sind. Und so sollen wir frei sein. Ich habe vorher den Vers schon mal erwähnt, 2. Korinther 3,17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja! Eine wunderbare Sache, wo der Geist des Herrn ist. Und wo ist denn der Geist des Herrn? Wenn du mit Heiligen Geist getauft bist, dann ist der Geist des Herrn in dir und auf dir. Also könntest du eigentlich hüpfen und springen wie ein Mastkalb, oder? Wenn dir das bewusst ist, von was der Herr dich gerettet hat, von der ewigen Verdammnis, von der Hölle und dann auch noch von den negativen Dingen, die es hier auf dieser Erde gibt. Wow, dann wird es wirklich zum Hüpfen und Springen. Denn wo der Geist des Herrn hinkommt, entsteht Freiheit. Kann nicht anders sein, sonst wäre dieses Wort eine glatte Lüge. Und der Heilige Geist ist da, der fühlt sich da wohl, wo das Wort, das Evangelium gepredigt wird und wo es geglaubt wird. Wenn es nur gepredigt wird, ja, aber wenn es aber geglaubt wird, wirklich angenommen wird, da ist der Heilige Geist sehr aktiv. Ja, und die dumme Frage ist, warum gibt es dann doch so viele geistgetaufte Christen, die nicht frei sind? Ist fast ein Rätsel, oder? Aber ich denke, es fehlt am Fundament bei vielen Christen. Ja, sie wollen Hochhäuser bauen, geistliche Hochhäuser. Sie wollen den ganzen Segen, sie wollen Wunder, sie wollen Heilung, sie wollen alles Mögliche haben vom Herrn. Aber sie haben das Fundament des Evangeliums. Das heißt, ihre Position in Christus nicht gefestigt. Und das funktioniert einfach nicht. Dann stürzen diese Hochhäuser regelmäßig ein. Es ist gerade so im Natürlichen, wenn jemand ein Haus baut und kein Fundament drunter legt, wenn der Sturm kommt, dann stürzt es ein. Und das ist das A und O für uns Christen, dass wir dieses Fundament in unsere Herzen bauen. Wer wir wirklich sind in Christus Jesus. Ich habe am Anfang gesagt, die Leute, die immer bloß sagen, alles, was so geschieht, ist Gottes Plan und Gottes Wille. Ich kann sowieso nichts ändern. Ich muss das alles über mich ergehen lassen. Wenn der Herr will, wird es schon anders. Das ist die gemeinste Lüge, die der Satan jemals aufgetragen hat. Und das glauben religiöse Leute. Weil sie da einfach diese Verantwortung, wer sie in Christus Jesus sind und was sie von Christus Jesus für Vollmacht bekommen haben, einfach von sich wegschieben. Die wollen das nicht tun. Das sind die Herr-Tu-Du-Christen und selber wollen sie keinen Finger krumm machen. Und das funktioniert einfach nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Wenn jemand neugläubig ist, ja, weil Babys werden gehätschelt und getätschelt, aber nicht Leute, die in eine Reife gehen wollen, oder? Wenn du ein Kind hast, das 18 Jahre alt ist und fährt immer noch mit dem Poppycar durch die Gegend und Schnuller im Gesicht, dann stimmt was nicht mehr, oder? Da erwartet man auch, dass sie erwachsen werden, dass sie was lernen, dass sie was praktisch umsetzen. Das ist ja ganz normal und so ist es auch im Glaubensleben. Und es gibt so viele Christen, gehen Sonntag für Sonntag in Gottesdienst oder in Hauskreis in der Woche, aber sie haben nie gelernt, den Geist in ihnen anzuzapfen, den Geist freizusetzen, die neue Schöpfung, die ja in ihnen ist. Da ist die ganze Power da und die ganze Weisheit und alles ist da und sie wissen es nicht oder wollen es nicht anzapfen. Ich verstehe es oft einfach nicht. Das ist eine grundlegende Sache für einen Christen, dass er diese Kraft des Geistes in ihm freisetzt, damit diese Kraft fließen kann, weil diese Kraft des Geistes ihr Leben verändert. Und wo keine Kraft des Geistes fließt, wie soll sich da was verändern? Die Kraft ist dir gegeben, die Autorität ist dir gegeben, der Name Jesus ist dir gegeben. Das müssen die Christen wissen, lernen und einsetzen. Die Waffenrüstung zum Beispiel in der Bibel beschrieben ist. Sie haben nie gelernt, wie man die einsetzt. Sie haben vielleicht was gehört davon und einmal gelesen, aber sie sind nicht Täter des Wortes geworden. Und dann werden sie beraubt, dann sind sie nicht frei. Dann sind sie abhängig von der Salbung des Pastors oder der Gemeinde. Sonntag tankt man wieder auf, Montag geht es dann relativ gut, ab Dienstag geht es schon wieder bergab, so ungefähr. Weil sie nicht in ihrer stillen Zeit diese Kraft anzapfen, die in ihnen ist, die auf ihnen ist. Und das muss man lernen, wissen, lernen, praktizieren, üben, auch mal einen Fehler machen. Ja, wieder aufstehen, Krönchen richten und ich bleib dran. Es ist nicht unbedingt so einfach. Ja, ich weiß, der Feind will das unbedingt verhindern, weil er auch weiß, wo die Kraft des Geistes fließt, aber ist er einfach entmachtet und muss verschwinden. Und so ist es einfach. Und so, aber leider wollen viele Christen nicht ihr Denken und ihr Leben an Gottes Wahrheiten anpassen. Sie wollen zwar gesegnet sein, aber verändern? Nein, ich nicht. Der Herr wird schon irgendwie, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Als Christ musst du sein Wort studieren, lesen, bekennen, für dich annehmen, in Anspruch nehmen. Und wenn es deinen religiösen Vorstellungen widerspricht, dann musst du dich auch vom Wort verändern lassen. Deinen Sinn erneuern lassen, sagt die Schrift. Durch das Wasserbad des Wortes. Geht nicht anders. Viele beschäftigen sich mit Endzeit, Antichrist, Israel, Trübsalzeit und dem ganzen Zeug. Aber das hilft einfach nicht weiter. Ja, wenn der Herr wiederkommt, das werden wir dann sehen, was abgeht, was da passiert. Aber wir wissen es nicht, kommt er heute, kommt er morgen, da hat es 20 Jahre, da hat es noch 500 Jahre. Das wissen wir einfach nicht, das ist uns nicht gegeben. Und die vor 2000 Jahren haben auch schon gemeint, es ist gleich so weit. Haben sich scheinbar geirrt, es war nicht so weit. Aber es hilft dir nichts, wenn du in einem Problem steckst, eine Krankheit hast, die nicht angenehm ist. Dann nützt dir nichts, wenn du weißt, dass jetzt Endzeit ist und dass der Herr vielleicht bald wiederkommt. Na ja, gut, viele sind dann so, naja, ist ja eh wurscht, was passiert, weil der Herr kommt eh bald. Aber auf diesen Trick sind eben auch schon viele reingefallen. Und dann haben sie aus ihrem Leben nichts gemacht, weil macht eh keinen Sinn, weil der Herr kommt innerhalb der nächsten 5 Jahre so ungefähr. Und die paar Jahre, da fritte ich mich dann noch so dahin. Das ist nicht das, was uns die Bibel vermittelt. Was dir wirklich weiterhilft, ist das, wenn du weißt und glaubst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und von was er dich da freigekauft hat. Was du durch die Wiedergeburt geworden bist. Ein Kind Gottes. Einer, der zu jeder Zeit Zugang zum Gnadenthron hat, weil der Vorhang im Allerheiligsten damals zerrissen ist, als Jesus starb. Das heißt, wir dürfen zu jeder Zeit vor den Gnadenthron kommen und uns unsere Anliegen kund werden lassen und dort beten und empfangen. Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe, sagt die Schrift. Das macht's aus. Das ist relevant. Das hilft dir wirklich weiter. Das macht dich frei. Beim Evangelium dreht sich alles um Jesus und das, was am Kreuz geschah. Drum ist es ein Evangelium und Evangelium heißt gute Nachricht. Wenn du von Trübsalszeit hörst und Antichristen, ich finde, die Nachricht ist irgendwo nicht so toll, oder? Finde ich nicht, dass das als Evangelium durchgeht. Das ist auch nicht Evangelium. Und das nützt dir halt einfach nichts. Es bringt dir höchstens eine Portion Angst und Sorgen ein. Oh, was wird es denn noch gerade und wie schlimm ist und wann kommt denn der Antichrist und so weiter. Wir erwarten ja Jesus, dass er wiederkommt und nicht den Antichrist und sonst was. Und außerdem steht in der Bibel, dass wir diesen Geist überwinden oder überwunden haben durch den Größeren in uns, wenn es man genau nachliest. Also brauchen wir da nicht irgendwo in Panik verfallen. Gut, wir dürfen als gerechte und geliebte Kinder Gottes in dieser Freiheit und Freimütigkeit vor dem Gnadenthron kommen und wir dürfen unsere Anliegen kund werden lassen, wir dürfen unsere Bitten kund werden lassen. Ja, wir brauchen nicht irgendwie da auf Knien daherrutschen, voller Schuld und voller Verdammnis und ob ich überhaupt kommen darf. Dein Papa will dich einfach haben, wie du bist, weil er hat dich ja gerechtfertigt. Es ist ja keine Verdammnis mehr. Es gibt gar keine Verdammnis mehr für uns Christen. Und wenn es keine mehr gibt, kannst du auch keine haben. Außer du glaubst einer Lüge des Teufels, einer Lüge der Religion. Dann schleicht sich natürlich wieder Verdammnis ein. Und das macht unfrei. Aber was der Vater will ist, er möchte Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Ja, darum hat er einen Adam geschaffen. Er wollte einen Gegenüber, er wollte Gemeinschaft haben, er wollte Freude haben mit seinen Menschen. Und das hat er noch nicht aufgegeben, das will er immer noch. Und er liebt es so sehr, mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Und er vermisst es auch sehr. Ja, Gott kriegt jeden Sonntagvormittag einen Show-Act vorgeführt, weil die Lobpreisband christliche Lieder für ihn singt. Ob er das will oder nicht, wird gar nicht gefragt. Das ist schon mal recht und gut, aber er möchte in erster Linie Gemeinschaft mit seinen Kindern, mit seinem Volk haben. Dafür hat Jesus bezahlt. Das ist ein Riesenunterschied, ja, ob ich jetzt hier ein Show-Act vorgeführt habe oder ob ich ja, mit meinen Kindern Gemeinschaft habe. Ja. Das ist im Natürlichen schon so, wenn du Vater oder Mutter bist, dann willst du doch auch mit deinen Kindern Gemeinschaft haben, oder? Normalerweise. Und nicht bloß einmal in der Woche ein Gedicht aufgesagt oder ein Lied vorgetragen bekommen, du willst Gemeinschaft haben. Und so sollten auch die Kinder sein, die wollen mit ihren Eltern Gemeinschaft haben. Mama und Papa, ja, dann passt es einfach. Nur gut, Ausnahmen gibt es immer. Wenn der Papa recht ein Rabauke ist, dann hat man vielleicht eher Angst vor dem Papa. Aber wir sollen von unserem himmlischen Papa nicht Angst haben, weil er ist ein liebender Papa. Und das ist das Schöne. Also sehen wir, Freiheit ist eine wunderbare Sache, für die es bezahlt und die kann sehr vielfältig sein. Und wir haben als Christ solche Privilegien. mit unserem Papa, mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus. Und das sollen wir erkennen und wir sollen die auch ausleben. Was Gott mit diesem Erlösungswerk, mit diesem Opfer Jesu am Kreuz alles getan hat, ist extremst gut. Ich glaube, wir haben noch nicht alles erfasst, was er da getan hat. Es ist einfach, wie sagt man, erstaunliche Gnade. Da gibt es doch das Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Es ist wirklich erstaunlich. Weil, wer wird das schon tun? Seinen eigenen einzigen geliebten Sohn zu opfern für die ganzen Verbrecher, Sünder und was weiß ich, was sie alles sind. Ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wir würden es wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Der Abraham ist der Einzige, der es getan hätte. Wahrscheinlich hätte sonst keiner getan. Gut, wenn du dein Leben jetzt einmal durchgehst, wie es ja in vielen christlichen Kreisen gesagt wird, so Sünden erforschen, mal durchgehen, alles vor den Thron Gottes bringen, so eine Art Beichten und so, und du würdest immer wieder anfangen und immer wieder deckst du irgendwelche Schandtaten auf, wo du mal was verbockt hast, wo du grantig warst oder gelogen hast oder keine Ahnung, was du angestellt hast. Du würdest immer was finden, oder? Du würdest immer irgendwas finden in deinem Leben. Und wenn du bloß für heute und gestern schaust, irgendwie ist keiner perfekt. Und wie viel mehr würde Gott finden, wenn der einmal aufdeckt? Wenn der dich einmal durchcheckt? Ja, das sind noch Unterschiede. Wenn er einen Menschen durchcheckt oder wenn er einen Christen durchcheckt. Bei einem Menschen ist wahrscheinlich Katastrophe. Bei einem Christenmenschen, wenn Gott die Decke hochhebt, dann findet er nichts mehr. Er findet nur noch das Blut von Jesus, das geopferte Blut des Gotteslammes. Die ganze Sünde, egal wie alt und wie aktuell sie war, sie ist durch das Blut von Jesus weggewaschen, gesühnt. Ja, sie ist nicht nur zugedeckt, wie im Alten Testament, da wurden die Sünden nur mit dem Blut der Tiere, die geopfert wurden, bedeckt. Hat nicht ewig gehalten. Jedes Jahr musste wieder neu der hohe Priester da ins Allerheiligste mit genauen Vorschriften und mit dem Blut dieser perfekten Opfertiere, um wieder Sühne zu bewirken für das Volk. Es war immer bloß bedeckt. Das Gesetz war so streng, sie konnten nicht alles einhalten, also waren sie Sünder. Und der Hohepriester musste da irgendwo so mehr oder weniger seinen Kopf hinhalten. Aber im Neuen Bund, und das ist der Riesenunterschied, muss das nicht mehr sein, weil da hat unser Hohepriester, Jesus, der gleichzeitig auch das Opfer war, unsere Sünden nicht bedeckt, sondern er hat sie weggenommen. Er hat sie auf sich genommen, mitsamt der ganzen Strafe und allem drum und dran, und hat sie in den Tod gegeben, als er ins Grab gelegt wurde. Jetzt sind sie weg. Jetzt werden sie nicht mehr gefunden. Weg ist weg. Und Gott hat nicht irgendwo noch ein Backup in der Schublade für den Fall der Fälle, ja, wo dir dann doch wieder was vorhalten könnte. Nein, du hättest keine Chance ohne das Blut von Jesus. Ja, da könntest du tun und lassen, was du willst und auf Knien nach wo Buxtehude rutschen. Es würde deine Sünden nicht wegnehmen. Und deine Sünde würde dir den Tod einbringen. Die Folge der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel ganz klar. Deshalb ist auch Jesus gestorben, weil er war sündig dann als Sünde am Kreuz und deshalb starb er. Sonst hätte er nie sterben brauchen und nie sterben können. Das ist der Unterschied. Weggewaschen, weggetan, auf immer und ewig beseitigt. Wie heißt es einmal, er hat unsere Sünden ins äußerste Meer geworfen, also Bildersprache, einfach weggetan. Und so hat sein Blut, unser Blut berührt, getriggert, sagt man heutzutage. Das Jesu Blut hat unser Blut kontaktiert, weil wir im Abendmahl sein Blut getrunken haben und sein Fleisch gegessen haben. Ja, wir hatten da Gemeinschaft mit seinem Blut und seinem Fleisch. Darum nennen sie es ja Kommunion, Gemeinschaft, mit ihm zusammen. Und so hat sein Blut unser Blut gereinigt, sündlos gemacht, geheiligt, wieder gesund gemacht. Da ist der Tod aus unserem Blut herausgegangen. Weil im Blut, heißt es, ist das Leben. Und wenn der Tod reinkommt, weil der Mensch ein Sünder ist, wie es bei Adam eben war, ja, dann ist der Tod im Topf und dann stirbt der Mensch irgendwann. Aber unser Blut wurde durch Jesu Blut geheiligt, gereinigt, sündlos gemacht, gesund gemacht. Es fließt wieder wirklich Leben durch unser Blut. Okay, wenn es jetzt ein Labor dein Blut untersucht, es wird nicht anders sein wie vorher. Weil es ist Labor kann nur das Natürliche begutachten. Aber der geistliche Zustand unseres Blutes ist damit gemeint. Der geistliche Zustand unseres Blutes ist durch das Blut von Jesus rein, heilig, sündlos, gesund einfach. Mit Leben wieder erfüllt. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dein Blut, ich glaube, jeder weiß das, das fließt durch deine Adern und es bringt letztendlich das Leben zu jedem Organ und zu jeder Zelle deines Körpers. Versorgung fließt durch das Blut. Und da fließt Gesundheit, so fließt Reinheit, so fließt Heiligkeit durch deine Adern in deinem Blut zu deinem ganzen Bereich des Körpers. Leben ist in unserem Blut, nicht der Tod. So klar, weil wir sind aus der Blutlinie von Adam herausgenommen durch die Wiedergeburt. Wir sind jetzt in der Blutlinie von Jesus, von Abraham her, in der Blutlinie der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass er lebendig ist. Und dieses Blut von Jesus hat unser Blut von dieser adamitischen Sünde, von dieser geerbten Sünde des Todes freigemacht, erlöst. Wir haben jetzt eine geistliche DNA von Jesus in unserem Blut. Nicht mehr von Adam. Das ist ein Riesenunterschied. Auch wenn wir körperlich noch von Adam abstammen, unser Leib ist ja noch nicht verwandelt worden, es kommt ja dann noch, trotzdem ist unser Leib geheiligt. Und das wegen dem Wort, das er gesagt hat, wegen dieser Gerechtigkeit, die wir angezogen haben. Und das ist der Riesenunterschied und das macht frei. Das müssen wir Christen wissen. Nicht einfach bloß, ja, der Herr wird schon wissen und der macht alles und was er nicht macht, kann ich nicht ändern. Dass der Herr alles weiß, das ist einmal klar, oder? Aber er möchte, dass wir auch was wissen und lernen und dementsprechend in unserem Leben dann auch handeln und unterm Strich siegreich sein können. In welchem Bund siehst du dich? Das ist also eine Frage, die man einfach mal stellen muss wieder. Im neuen Bund oder im alten Bund? Gewaltiger Unterschied. Der neue Bund ist ein besserer Bund, sagt die Schrift. Ein viel besserer Bund. Ja, dann findest du nämlich keine Sünde mehr in deinem Leben. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Weil im neuen Bund schauen wir nicht auf unsere Werke und auf die Gebote, sondern wir schauen auf das, was am Kreuz geschah. Im alten Bund siehst du deine Macken und deine Fehler. Im neuen Bund siehst du die Gnade, die Gott erwiesen hat durch das Blut von Jesus. Und darum konnte der Paulus ganz einfach sagen, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, 1. Es gibt keine Verdammnis. Ja, und wenn die Verdammnis bei dir angeklopft hat, oder vielleicht hast du sie auch einmal eingelassen, dann musst du wissen, das ist die Lüge. Es gibt keine mehr. Du kannst kein Gebot übertreten, weil es gibt keins mehr, vom Gesetz her. Aber die zwei Gebote, die wir haben, ist, dass wir an Jesus glauben und in der Liebe wandeln. Aber ja, die bringen dir nicht eine Verdammnis. Wenn der Heilige Geist kommt, der bringt dir höchstens zurecht, aber er bringt dir keine Verdammnis. Verdammnis kommt immer aus der Hand Satans. Und der Paulus schreibt im Römer 8, Vers 2 weiter, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da sind wir wieder bei der Freiheit. Frei gemacht. Einfach frei gemacht von diesem Gesetz. Du bist ein Sünder und du musst sterben oder du bist schon gestorben unterm Strich. Du bist gerichtet, du bist verdammt, du bist was weiß ich. Sagt uns das Gesetz der Sünde und des Todes. Und davon hat uns Jesus frei gemacht. Drum ist diese Freiheit so toll und so wertvoll. Wir sind Gottes Kinder, geliebte Gottes Kinder. Königskinder, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und dieser Geist des Allerhöchsten, dieser Geist Christi, ist in uns, in unserem Geist. Er ist nicht irgendwo fern, Galaxie YZ so ungefähr. Nein, er ist mitten unter uns und das ist doch gigantisch. Und deshalb können wir mit ihm und dürfen wir mit ihm und sollen wir mit ihm Gemeinschaft haben. So ist es neutestamentlich. Deshalb hat Gott uns frei gekauft mit seinem Opfer des Lammes Jesus Christus. Okay, jetzt bin ich damit fertig. Jetzt wollen wir den Herrn loben und preisen, weil er ist würdig, gelobt und gepriesen zu werden. Ich denke, vielleicht springst du rum wie ein Mastkalb, wenn dir das eingegangen ist, was er für Gnade geschenkt hat. Ist es ein Grund zum Hüpfen und zum Springen.
Du bist die Quelle
unserer Freiheit. Du bist der Urheber unserer Freiheit, weil du mit uns getauscht hast, Jesus. Du bist der, der die Unfreiheit auf sich genommen hat. Du bist der, der das Gesetz und all seine Folgen und Flüchen auf sich genommen hat. Du bist der, der die Sünde Adams auf sich genommen hat, den damit verbundenen Fluch. Du hast das alles auf dich genommen. Wir preisen dich, König Jesus. Wir preisen dich, König Jesus. Deshalb sind wir frei, weil du in die Gefangenschaft gegangen bist. Weil du der bist, der bezahlt hat für unsere Freiheit. Ja, so wie Barabbas freigelassen wurde, so wurden wir freigelassen, völlig unverdient, freigemacht. Und genauso bist du in Gefangenschaft ans Kreuz gegangen, Jesus. Du hast den Platz von Barabbas eingenommen, unseren Platz eingenommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich, König Jesus. Wir geben dir alle Ehre dafür. Ich rufe jetzt Freiheit aus. Über uns allen spreche ich Freiheit aus. Die Freiheit, die in Christus Jesus ist. Denn es steht geschrieben, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Da sind wir frei vom Joch der Sklaverei. Frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Frei von jeglicher Verdammnis. Frei von jeglicher Krankheit. Frei von jeglichen Gebrechen. Freigekauft in Jesu Namen von Armut, von Mangel. Freigekauft von Torheit. Freigekauft. Freigekauft. Erlöst. Freigemacht. Völlig freigemacht. Es ist bis auf den letzten Cent für uns bezahlt. Halleluja. So wird auch geliefert. Es ist eine Rechtssache. Unsere Rechtssache. Wir fordern unsere Rechtssache ein. Ich sage Satan Widersacher, du weichst zurück. Du hast kein Recht, uns unsere Freiheit zu rauben. In keinster Art und Weise. Ich befehle im Namen Jesus, weiche zurück. Das Gericht trifft dich, Satan, und nicht uns. Weil unser Gericht hat Jesus auf sich genommen. Aber du bist gerichtet, du bist verurteilt, Widersacher. Und so wird das Urteil vollzogen. An dir und deinem ganzen dämonischen Heer. Wir sind aber frei und du hast keine Macht mehr über uns. Dein Machtbereich ist vor uns zu Ende. Weil der Herr hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in sein Königreich. Und das Königreich Jesu Christi ist nicht der Machtbereich Satans. Da sage ich dir, weiche zurück. Und wir fordern unsere Rechte in Jesu Namen. Wir fordern den Segen Abrahams. Wir fordern die Freiheit, die in Christus Jesus ist. Wir fordern alle Segnungen des Himmels, mit denen der Herr uns gesegnet hat. Wir fordern, dass das Auferstehungsleben durchbricht. In Jesu Namen. Wir fordern, dass alle guten Gaben und vollkommenen Geschenke über uns kommen und uns erreichen. Der Herr hat uns gerecht gemacht, umsonst gerechtfertigt, aufgrund des Glaubens an sein Blutopfer. Völlig umsonst gerecht, ohne unser Zutun, nur durch Glauben. Denn es steht geschrieben, mein Gerechter wird durch seinen Glauben leben. Jawohl, und so haben wir Leben empfangen. Nicht vegetieren, sondern leben. Leben in Christus, leben in seinem Segen, leben in Fülle und Überfluss. Leben in seinem Frieden. Leben in seiner Freiheit. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Du bist unser Gott und König, Retter und Erlöser. Du bist der Herr. Niemand kann es ändern. Dein Thron steht fest in aller Ewigkeit. Danke, Jesus. Halleluja. Empfang aus seiner Fülle. Empfang aus seiner Fülle. Empfang aus seinem Überfluss. Weil der Herr hat Überfluss. Der Herr hat nicht Mangel. Im Himmel gibt es keinen Mangel. In der geistlichen Welt gibt es keinen Mangel. Da gibt es nur Segen und Überfluss. Tritt hinzu zum Thron der Gnade. Empfange aus seinem Überfluss. Empfange Gnade um Gnade um Gnade und Barmherzigkeit um Barmherzigkeit. Empfange aus seiner Fülle. Tritt hinzu, erkenne, wer und was du bist und wie er dich annimmt und wie er dich liebt. Der Herr liebt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Aber komm zu ihm. Empfange von ihm. Empfange aus der Fülle Christi. Er ist der Erbe des Segens. Und wir sind seine Miterben. Überfluss an Gutem. Überfluss an Gnade. Ein überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben. Ein überfließendes Maß. Shibalotura dabrasse kinemakanashe. Shibalotura labrade kimananasandena kamanashe. Shula branenio kubala karadasse dikianashe. schädigete die Dio, oder der Herr ist dein Hirte. Vergiss es nicht. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln, weil er dein Hirte ist. Der allmächtige Gott, dem die ganze Schöpfung gehört, ist dein Hirte und deshalb wird er nichts mangeln. Er führt dich auch zum Segen. Er führt dich zu grünen Auen, zu stillen Wassern, sagt der Psalmist. Er führt dich zum Segen. Er hat einen Tisch bereitet, gefüllt mit guten Gaben. Er führt dich hin. Folge ihm. Folge dem Hirten. Geh nicht eigene Wege. Folge dem Hirten. Er führt dich hin an diesen Ort. Er führt dich hin, wo der Segen ist. Er führt dich hin. Ja, er zwingt dich zu nichts, aber er führt dich hin. Der Herr sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Folge mir nach. Den Menschen, mit deinen eigenen Plänen und Gedanken, folge mir nach, spricht er. Bei ihm ist immer Überfluss, sagen Adi. Immer Überfluss. Keinen Mangel haben die, die sich beim Herrn bergen, steht es geschrieben. Keinen Mangel. Nie soll ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder um Brot betteln. Da steht es geschrieben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für große Gnade. Ehre sei dir, Herr. Lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist. Werdet voll Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes. Werdet überfließend voll Geistes. Voll Heiligen Geistes. Voller Weisheit. Voll Glaubens. Voller Gnade. Voller Kraft. Voller Herrlichkeit. Voll des Segens. Voll des Segens. So voll, dass er überquillt. So voll, dass er überfließend seid. Voll, 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 voll und noch voller. Voll und noch voller, überfließend voll. Der Herr ist deine Festung, deine Burg, ein Schild. Der Name des Herrn macht unangreifbar. Der Herr ist deine Festung und deine Burg. Ein starker Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Vertraue auf den Schutz des Herrn. Keine Plage soll sich deinem Hause nahen, deinem Zelt nahen, deinem Körper nahe und deiner Seele nahe. Denn du hast den Herrn zu deiner Wohnung gesetzt. Du bist mit ihm in Verbindung. Du bist mit ihm und er ist mit dir. Keine Plage soll sich dir nahen, keine Krankheit, kein Übel, kein Gebrechen, kein Unglück, kein Unfall. Nichts, denn der Herr ist dein Schutz und dein Schild. Eine feste Burg, ein starker Turm. Schild und Schutzwehr ist seine Treue, heißt im Psalm 91. Der Herr ist treu und er ändert sich nicht. Halleluja. Danke, Herr. Danke, König Jesus. Preis und Ehre dir.